Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Manu und ich sitzen uns heute nicht gegenüber im gemütlichen Podcast-Studio, sondern wir sehen uns durch ein kleines Bild auf unseren Handys.
Genau.
Und hoffen, dass wir keine Verzögerung haben, die klingt wie Schlaganfall. Ja, Manu und ich nehmen diesen Podcast schon lange, lange auf. Manu ist ein Typ, der seine Arbeit so sehr liebt, dass er an seinem freien Hochzeitstag mit seiner Frau mich im Büro besucht hat.
Stimmt.
Manu, das war eine echte Freude letzten Freitag.
Ja, ja, stimmt. Das war unser 28. Hochzeitstag. Wer hätte das gedacht? Und wir haben den Tag auf Wunsch meiner Frau, darf ich sagen, in Bern verbracht und sind da so ein bisschen frühstücken gegangen und Shopping durch all diese schönen, unabhängigen Läden, die es in Bern noch gibt, Boutiquen und so weiter. Und dann haben wir einen Abstecher gemacht zu dir, Stefan, ins Büro und
ja, an deinen neuen Arbeitsort auch.
Zukünftigen Arbeitsort in der EKS, genau, genau.
Ja, und das ist aber vielleicht auch eine gute Gelegenheit für einen kleinen Aufruf. Also es ist gerade eine wunderbare Stelle frei geworden beim RevLab. Eine 80% Stelle für Theologinnen, Theologen, die gerne auch mal freche Thesen wagen, die sich mit Gesellschaftsfragen, mit Politik auseinandersetzen und das auch theologisch reflektieren. Ihr findet das auf reflab.ch, ihr findet das bei der Zürcher Landeskirche, ihr findet das auf allen guten Jobportalen. Ja, vielleicht ist das was für dich oder für jemanden, den du kennst, dann gib ihm oder ihr einen Schubser, weil das wäre schon schön, wenn wir da wieder eine würdige Nachfolge für Manu finden würden.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Sehr, sehr gut, dass wir das hier auch mal gesagt haben. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, gell?
Naja, ich finde, ich habe dich ziemlich gut vorgestellt. Ein Typ, der seine Arbeit so sehr liebt, dass er an seinem Hochzeitstag im Büro ist.
Ja, gut. Okay, sehr gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Und ich stell dich kurz vor, Stefan, ein enorm innovativer und auch, würde ich sagen, willensstarker Mensch, der doch mit einer überdurchschnittlichen Portion Sozialkompetenz ausgestattet ist finde ich ja schon irgendwie und auch ganz gut mit anderen kann, unter anderem mit mir, deshalb sitzen wir jetzt wieder zusammen. Wir haben ja, das muss ich vielleicht einwerfen zu Beginn, damit die Zuhörenden wissen, worüber wir heute diskutieren oder sogar streiten werden. Wir haben uns letzte Woche unterhalten über ein Buch von Ole Nymon, der hat ein Buch geschrieben, warum ich niemals
für mein Land kämpfen würde.
Genau, niemals für mein Land kämpfen würde. Und es geht da um einen, das ist ein junger Typ, der die steile These aufgestellt hat, dass er eben keine Lust hat, für irgendein Land in den Krieg zu ziehen und sich gegen diesen Trend auch ein bisschen wendet, auch gerade in Deutschland, die Wehrhaftigkeit ins Zentrum zu stellen und zu versuchen, Bundeswehr aufzurüsten oder sogar an der Wehrpflicht herumdenkt und so. Da hat er sich gegengestellt und da haben wir uns schon so ein bisschen unterhalten und gesagt, das wäre doch eigentlich was für eine Ausgeglaubt-Folge. Auch dann aus, ja, vielleicht auch aus christlicher Perspektive, wenn das geht, mal ein bisschen über die Frage zu diskutieren, unter welchen Umständen ist es gerechtfertigt oder ist es überhaupt rechtens, sein Leben für sein Land zu geben? Ist das geboten oder stellt man sich dem auch christlich mit christlichen Gründen entgegen? Also darüber sprechen wir.
Aber bevor wir das tun, Manu, kannst du uns wahrscheinlich noch ein Stoßgebet berichten.
Ja, genau. Also ich habe das Stoßgebet ist quasi ein ein Stoßgebet im Blick auf das kommende RefLab Festival, das sich verbindet.
Ein Stoßgebet in die Zukunft.
Ja, genau, das sich verbindet mit einer ganz großen Vorfreude. Jetzt sind wir wirklich in der Woche unmittelbar vor dem Festival und ich bin sehr, sehr pumped, wie man so schön sagt, im Blick auf diese beiden Tage. Aber es gibt auch noch sehr viel zu tun und mein Stoßgebet ist, dass wir als Team wirklich energetisch bei der Sache bleiben, dass es keine Ausfälle gibt, weder Lebensmittelvergiftungen noch Krankheitsfälle, dass das Norovirus und anderes unserem Team fernbleibt und wir wirklich...
Manu, das wünsche ich euch alles, ja. Aber wenn ich an RefLab und Podcast Festival denke, dann denke ich zunächst an technische Probleme.
Ja.
Und zwar nicht bei der Veranstaltung selbst, ja, sondern bei der Aufnahme der Podcast.
Das stimmt. Weil du sagst es, weil wir letztes Mal am Festival wirklich den Super-GAU erlebt haben, dass die professionelle Technikfirma, die wir angestellt haben für die Aufnahmen und der wir eingeschärft haben, dass es beim Festival nicht nur um die Präsenzteilnehmer geht, sondern auch und vielleicht sogar vor allem um die Aufnahmen, die nachher von Tausenden gehört werden. Und die haben fast alle Aufnahmen verkackt, weil die einen Totalsystemabsturz gehabt haben. Und das war wirklich ein Super-GAU. Dem haben wir aber jetzt vorgesorgt und haben, glaube ich, ein dreifaches Backup-System eingerichtet. Also wir sind
mit Tonbandkassette.
Genau, wir sind da jetzt wirklich wollten ganz auf der sicheren Seite bleiben. Ja, aber das ist mein Super. Stoßgebet, das sich natürlich verbindet mit einer herzlichen Einladung für alle Kurzentschlossenen, noch aufzuspringen und das Festival mitzunehmen oder wenigstens einige der Veranstaltungen zu besuchen. Das wird großartig. Stefan.
Super. Manu, dann muss ich jetzt aber vielleicht auf mein Halleluja verzichten und auch ein Stoßgebet anschließen. Ich hatte wirklich genug Zeit vor unserer Podcastaufnahme. Ich war auch so richtig entspannt und gechillt und wollte mir noch ein paar Notizen machen, noch mal ein paar Dinge anschauen. Und habe gedacht, ja komm, ich richte noch ganz kurz die Technik ein. Hey, du glaubst es nicht, ich habe x Versuche gestartet, damit ich irgendeinen Ton auf dieser Aufnahme habe und entweder hat das völlig übersteuert, also war mega, mega klirrig und laut oder es war einfach nichts drauf oder so ein Summen, wie wenn mein Kühlschrank irgendwie singt. Und dann habe ich nach wirklich über 20 Minuten rausgefunden, dass ich irgend so einen blöden Knopf erwischt habe auf diesem Mischpult, der dazu führt, dass der das selbst abmischt, bevor er das an den Computer schickt. Und da kann ich natürlich bei Audition einstellen, solange ich will. Da kommt einfach immer diese abgemischte Soße raus, die dann einfach schlecht klingt. Gott. Aber ich habe es zum Glück noch rechtzeitig geschafft. Aber das war wirklich sowas, wo ich gedacht habe, Herr, es darf doch nicht wahr sein.
Ah, das wusste ich gar nicht. Das hast du mir jetzt auch im Vorgespräch gar nicht erzählt, dass du noch solche Mühen hattest, um hier deine Audio herzustellen. Mühen. Ja, ach, ja. Dann hoffen wir, dass jetzt
alles Ich habe mich wirklich schon da sitzen sehen mit dem iPhone und irgendwie in dieses iPhone-Mikrofon sprechen, damit wenigstens irgendwas aufgenommen wird.
Ja, oh Gott. Ja, oh gut. Ja gut, also dann sind wir jetzt aber startklar und ich setze nochmal das Thema oder zumindest die Abschussrampe unserer Diskussion. Ole Nymon.
Für das Thema der Woche, Manu.
Das Thema der Woche.
Ole Nymon hat ein Buch geschrieben, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde gegen die Kriegstüchtigkeit. Das ist Titel und Untertitel des Buches und er vertritt in diesem kurzen Büchlein einfach die These, dass es sich nicht lohnt, zumindest nach seinem Dafürhalten, für einen Nationalstaat sein Leben zu geben. Und er tritt mit ziemlich viel Mut auch auf und macht deutlich, ich habe keine Lust, an der Front zu kämpfen und mich für ein Land aufzuopfern und andere töten zu müssen, die sich für ihr Land aufopfern, fühlt sich, er ist auch ein bekennender Internationalist und fühlt sich jetzt auch nicht Deutschland als Land in einer Art und Weise verpflichtet, die ihm eben dieses ultimative Opfer abfordern könnte, sondern er sagt, ich fühle mich eigentlich mit Franzosen und Schweizern und Österreichern genauso verbunden als Mensch, wie ich mich mit Deutschen verbunden fühle. Und auch wenn ich nichts gegen mein Land per se habe, habe ich auch nicht genügend dafür, um zu sagen, das ist mir mein Leben wert. Und er versucht eigentlich eine Ehrenrettung der Deserteure und Kriegsdienstverweigerer zu leisten und sagt, es ist doch sehr viel vernünftiger, wenn man versucht, in einem anbahnenden Krieg sich noch aus dem Staub zu machen, mit seiner Familie zu fliehen, irgendwo Zuflucht zu suchen oder sich zu verstecken, anstatt als Soldat an den Fronten verheizt zu werden. Das Ganze.
Ja, man muss vielleicht sagen, das Ganze hat ja gestartet mit einem Zeitartikel, ja, den er geschrieben hatte, und zwar Sommer vor einem Jahr hat er für die Zeit einen Artikel verfasst, wo er gesagt hat, ich für Deutschland kämpfen, never, und hat da schon eigentlich eine Grundidee seines Buchs ausgezogen. Das Buch gliedert sich ja eigentlich in drei Teile. Also in einem ersten Teil versucht er zu erklären, dass Kriege vor allem für die gewählten Politikerinnen und Politiker, für die Exekutive sinnvoll seien. Diese können durch Kriege ihre Macht erhalten und steigern und opfern dafür dann die Bevölkerung. Und er geht dann auch auf das Argument ein, dass er sagt, natürlich sind Kriege niemals wirtschaftlich sinnvoll, auch wenn das immer behauptet wird oder wenn das so quasi als Absicht unterstellt wird, weil der Kriegsschaden sei jeweils viel zu groß. Also das könne gar nicht das Ziel sein, sondern es geht wirklich um dieses Machtkalkül der Exekutive, die sich da eben an der Spitze halten will. Er führt dann im zweiten Teil aus, dass Kriege für Individuen immer sinnlos seien, weil sie im Krieg nur verlieren können, also nur Kollektive können gewinnen und da auch nur die Machtelite, die politische Machtelite. Und im letzten Teil geht er dann auf Leserbriefe zu seinem Zeitartikel ein, die er rhapsodisch beantwortet.
Ja, genau. Und du hast auf die Erwähnung des Buches sehr impulsiv reagiert und in no uncertain terms klargemacht, dass du von dieser These gar nichts hältst. Und ich habe im Gegenteil gefunden, ich kann dem eigentlich sehr viel abgewinnen und teile eigentlich, ich habe mich dann natürlich im Nachgang näher beschäftigt mit dem Buch und mit Ole Nymons Thesen. Der ist ja durch alle Talkshows durchgereicht worden. Der war bei Lanz, der war in allen Zeitungen hat man ihn interviewt und so weiter. Das hat wirklich Wellen geschlagen, ist auch einer Welle von Kritik entgegentreten, beziehungsweise eine richtige Kritik und teilweise auch Verunglimpfungswelle hat sich über ihn ergossen. Er wurde als Putin-Liebhaber und als eben Lumpenpazifist und als Narzisst und so weiter beschimpft. Ich habe mich damit beschäftigt und gemerkt, ich teile seine Haltung, ich teile nicht unbedingt seine Begründung oder die Begründung seiner Haltung. Aber das könnte spannend werden. Ja,
dann führ doch mal aus, was an dieser Haltung gut ist.
Also ich teile...
Oder was dir gefällt, was dich anspricht.
Ja, also was mir gefällt, ist grundsätzlich seine pazifistische Grundeinstellung, die teile ich auch. Da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, vor einigen Jahren schon. Ich teile diese pazifistische Haltung aus christlicher Überzeugung, aus einem jesuanischen Ethos heraus, dass ich einfach mich weigere zu glauben, dass man nachhaltig irgendein Problem, irgendein Gewaltproblem mit Gewalt lösen kann, und würde mich immer dafür aussprechen, pazifistische, gewaltfreie Alternativen zu suchen. Nicht einfach, um gerade den häufigsten Einwand vorwegzunehmen, nicht einfach passiv abzuwarten und alles geschehen zu lassen, sondern aktiven, gewaltfreien Widerstand zu leisten. Es gibt genügend historische Beispiele, die zeigen, dass das sehr wohl fruchten kann und erfolgreich sein kann. Dass das auch mit Opfer verbunden ist, darüber können wir dann auch noch reden, das ist mir völlig klar. Aber diese grundsätzlich die pazifistische Grundeinstellung, die teile ich mit ihm. Und was ich auch stark finde bei Ole Nymons, in Ole Nymons Perspektive und in seiner Argumentation, ist, dass er ein Stück weit so ein klassenkämpferisches Argument auch auftut, das oft nicht gesehen oder mitverhandelt wird, wenn man von Krieg spricht. Also er hebt sehr stark darauf ab, dass Kriege eigentlich angezettelt werden von, er sagt dann, von Eliten, von politischen, von der politischen Führung von Ländern, die werden von ihnen verantwortet, aber ausgefochten an der Front werden sie mehrheitlich durch die Bevölkerung und vor allem durch die ärmere Bevölkerung. Und er zeigt das auch, das kann man wirklich sogar bis in die deutsche Bundeswehr mitverfolgen, dass natürlich diejenigen, die sich angezogen fühlen von einer Karriere als Soldat oder die auch den Werbemechanismen der Bundeswehr oder in den USA, der amerikanischen Armee, ich sage jetzt mal bös auf den Leim gehen, dass das oft Menschen sind aus sozial benachteiligten Hintergründen oder aus armen Familien, denen für die das eben attraktiv ist, wenn die deutsche Bundeswehr sagt, du kannst bei uns kostenlos den Führerschein machen, du kriegst einen Sold in dieser und dieser Höhe und hast innerhalb des Militärs Karrierechancen, oder auch in den USA, wo nachweislich ein großer Teil der Leute, die für die USA, für die Kriege der USA an die Fronten gehen, eben aus sozial sehr schwachen Verhältnissen stammen. Und ich finde das stark, dass er das auftut und deutlich macht, in Kriegen begegnen sich ganz oft eigentlich die Unterschichten verschiedener Nationen, die sich dann gegenseitig töten sollen im Namen eines Staates, der in vielen Fällen für sie eigentlich sehr wenig tut, und ausgerechnet sie sollen unter dieser Flagge dann töten und getötet werden. Also das finde ich eine Perspektive, die man einpreisen muss.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das Schwierige an dieser Position ist ja, dass sich vordergründig richtige Intuitionen und Beobachtungen so vermischen mit verschwörungstheoretischen Unterstellungen, dass man, glaube ich, ganz genau hinschauen muss, was kaufen wir eigentlich ein mit dieser These. Ich glaube insgesamt, um das einfach mal voranzustellen, halte ich das für so ein Ausdruck von geistiger Wohlstandsverwahrlosung, was er da geschrieben hat, und möchte kurz einfach mal meine Hauptkritikpunkte ausführen, die ich da dran habe, und deswegen auch das, was du jetzt stark machen willst, dann gar nicht wertschätzen kann. Mhm. Das eine ist so dieses Grundverständnis von Politik und von Exekutive, das wirklich nicht über ein Stammtischniveau rauskommt, wo die da oben irgendetwas machen, um an der Macht zu bleiben, und quasi völlig zynisch bereit sind, irgendeinen Krieg vom Zaun zu reißen, um an der Macht zu bleiben, würde ich ja nicht bestreiten, dass es das gibt. Aber er schreibt ja dieses Buch zum Thema, warum er nicht für sein Land kämpfen würde. Also wir sprechen hier ganz konkret über Deutschland. Und das ist eine absolut absurde Idee, dass Deutschland Regierungen hat in den letzten 70 Jahren, die einfach nur am eigenen Machterhalt interessiert sind und dafür zynisch Kriege in Kauf nehmen würden oder außenpolitische Scharmützel sich leisten würden. Das halte ich wirklich für grundfalsch. Dann das Zweite, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist diese Gleichsetzung von Krieg mit Krieg. Also ich glaube auch, dass in der Ukraine ganz viele Menschen, die jetzt dort kämpfen, die an der Front kämpfen, ganz viele, die gefallen sind, die hätten sich auch nicht gewünscht, einen Krieg austragen zu müssen, aber die hatten ja keine Wahl. Mhm. Es war ja nicht so, dass man sie gefragt hat, hey, wenn ihr jetzt so wählen könnt, möchtet ihr gerne kämpfen oder lieber nicht? Das ist ja völlig abstraktes Verständnis davon. Also dann müsste man doch mal hinreisen in die Gebiete, wo Menschen Freiheit wollten und von Russland besetzt worden sind, die dann dort ihre autokratischen Regierungen eingesetzt haben, die dieses Volk unterdrücken, die Freiheit kaputt machen und die fragen, wie es ist, dort zu leben. Oder, und das dann aus so einer Sesselperspektive im gut geheizten Deutschland zu äußern, dass man niemals für sein Land kämpfen würde, ist einfach enorm zynisch gegenüber denen ein Krieg aufgezwungen wird, die das nicht gewollt haben, die das nicht gewählt haben und die sich jetzt überlegen müssen, ich sage es jetzt etwas pathetisch, aber vielleicht trifft es das ganz gut, Freiheit oder Tod. Weil dass ein Überleben dann unter dieser Besatzungsmacht garantiert ist, das ist überhaupt nicht klar, das ist überhaupt nicht gesichert. Also da verschwinden ständig Menschen, da werden Menschen standrechtlich erschossen, da herrscht kein Recht. Das ist nicht einfach die Frage, bin ich bereit, 2-3 Fußballfelder Land aufzugeben, weil ich sonst Streit mit dem Nachbarn bekomme. Also das ist völlig, völlig unterkomplex. Und dann finde ich drittens diese Perspektive wirklich, ja, besorgniserregend, dass man nur vom Individuum her denkt. Natürlich hat das Individuum in unserer liberalen Gesellschaftsordnung einen wahnsinnig hohen Standard und wir müssen alles daran messen, ob es das Wohl der Einzelnen stärkt oder nicht. Aber genau diese Perspektive, also von einem Individuum auszugehen, ist letztendlich davon abhängig, dass wir in einer liberalen Gesellschaftsordnung leben, die genau diesen Individualismus zulässt und stark macht. Und das ist das, was man verteidigt, wenn man letztendlich sagt, ja, man ist bereit, ja, sich auch zu wehren und dafür einzustehen, dass das eigene Land nicht einfach eingenommen wird von Russen.
Ja, ja. Ja, also ich stimme dir zu, vor allem in diesem zweiten Punkt, das wurde auch von ganz vielen Kritikern wurde das angemahnt und das ist wirklich eine, finde ich, eine entscheidende oder auch sehr ausschlaggebende Unschärfe in seinem Buch, dass er nicht genügend unterscheidet zwischen sehr verschiedenen Arten von Kriegen und militärischen Konflikten und auch nicht genügend unterscheidet zwischen, wenn es denn, nicht in jedem Krieg ist das gleich klar, aber jetzt im Ukraine-Krieg ist es völlig klar, die Unterscheidung zwischen angegriffener Nation und der angreifenden Nation und dass da würde er einfach für alle betroffenen Parteien dann sagen, ja, in den meisten Fällen würde man besser leben, wenn man, oder man würde vielleicht nur überleben, wenn man sich nicht in diesen Krieg wirft und sagt, ja, lieber besetzt als tot. So, das ist ja der Slogan, mit dem er sich auch dann sehr unbeliebt gemacht hat. Aber ich würde schon...
Aber jetzt stell dir mal vor, sorry Manu, nur um da einzuhängen, weil das ist für mich nicht einfach so eine Nebenbemerkung, die man jetzt wegwischen kann, weil er sagt das ja in einem Land wie Deutschland. Und ich glaube, wir verdanken ganz, ganz viel von dem, was wir jetzt als Lebensbedingungen haben, was wir als Gesellschaftsordnung haben, was wir als Werte haben, als Ethik, als Religion haben, als Pluralismus haben, als Freiheit haben, genau der Tatsache, dass eben England nicht einfach gesagt hat, ja gut, also wenn jetzt die Nazis kommen, also wir finden das ja wirklich doof mit dem Krieg, dann arrangieren wir uns halt. Und wenn die halt dann so 1-2 Endlösungen planen, dann ist das halt der Preis für den Frieden. Das ist doch unglaublich zynisch, mit einer deutschen Stimme sowas zu sagen. Das ist einfach grotesk und dumm. Also praktisch alles, worauf wir uns überhaupt beziehen können und was auf dem Spiel steht, verdanken wir letztendlich der Tatsache, dass andere in diesen Krieg eingetreten sind und die Nationalsozialisten geschlagen haben.
Ja, da macht er aber auch eine Ausnahme in seinem Buch und sagt, wenn es gibt Fälle, wo die Staatsinteressen, die Selbsterhaltungsinteressen des Staates mit den Eigeninteressen der Bevölkerung zusammenfallen. Das ist ganz sicher dort der Fall. Das ist ja dann schon eine Möglichkeit, die er auftut. Das ist sicher dort der Fall, wo eine kriegsführende Partei quasi einen Vernichtungskrieg führt und die Bevölkerung massiv dezimiert ignoriert oder sogar auslöschen will, da ist es quasi im Interesse des Einzelnen genauso wie im Interesse des angegriffenen Staates, sich dann auch militärisch zur Wehr zu setzen. Und er bestreitet
ja, es ist doch völlig wischiwaschi, weil also ein US-Amerikaner war 1941 nicht direkt bedroht. Der hatte keinen Angriffskrieg im eigenen Land. Der hätte eigentlich nach diesen Kriterien nicht in den Krieg eintreten sollen oder müssen. Ja. Gott sei Dank haben die das doch gemacht. Gott sei Dank haben die das gemacht. Und dann frage ich halt schon, was bedeutet das jetzt für die Ukraine, oder? Also wenn du über Städten Drohnen abstürzen lässt, wenn du Drohnen über Kindergärten abstürzen lässt, dann ist es doch nicht etwas, wo du sagen kannst, ja, da freut sich jetzt aber das politische Establishment. Ja, jetzt können die wieder einen Krieg führen und können die Wahlen verschieben. Das ist doch dümmste Rhetorik. Natürlich decken sich dort die Interessen freiheitsliebender Bürgerinnen und Bürger mit dem Interesse einer Regierung, die sagt, nein, wir verteidigen uns gegen diesen Aggressor.
Ja, ja. Aber das ist ja der Punkt, wo ich mit der sehr individualistischen und man könnte auch sagen hedonistischen Perspektive von Nymon nicht einig gehe, wenn er sich eigentlich fragt, welche Option fordert mir individuell den kleinsten Preis ab oder fordert mir die wenigsten Opfer, oder wenn er sagt, ich habe keine Lust für einen Nationalstaat in den Krieg zu ziehen. Also der Lustbegriff erinnert ja dann auch an hedonistische Argumentationen, so quasi, wie kann ich für mich den Schmerz möglichst reduzieren und den Lustgewinn maximieren. Das finde ich keine empfehlenswerte Perspektive im Blick auf diesen Krieg. Und das finde ich auch zynisch Menschen gegenüber, die den Luxus gar nicht haben, sich diese Frage zu stellen. Obwohl Nymon natürlich auch sagt, im Kriegsfalle wird ja dann sehr, sehr schnell werden Leute eingezogen, die eben auch in demokratischen Rechtsstaaten ihr Einverständnis zum Krieg und zum Frontdienst jetzt nicht gegeben haben. So, das ist ja klar. Da gibt es dann sehr schnell. Und die Frage nach der Gewissensfreiheit, ob die dann aufrechterhalten wird, das ist dann eine andere Frage.
Aber ich finde, und natürlich muss man da immer genau drauf achten, aber der Unterschied ist doch, dass du freie Medien hast, die frei darüber berichten können. Also natürlich unter Bedingungen des Krieges. Und dass es was anderes ist, ob du zigtausend Bleisärge in die USA zurückschicken musst oder ob du das in Russland hast.
Ja, und natürlich ist ja, wenn wir jetzt Russland nehmen, da läuft natürlich auch die Propaganda auf Hochtouren. Die Soldaten, die in diesen Krieg ziehen, erstens haben sie keine Wahl gehabt, an diesem Krieg beteiligt zu sein. Die werden quasi gezwungen zum Kriegsdienst. Und zweitens sind sie natürlich bis oben abgefüllt mit russischer Propaganda, mit einem Narrativ, dass sie die Nazis aus der Ukraine vertreiben, dass sie quasi die russische Bevölkerung in der Ukraine befreien vor den unterdrückerischen Regimen und so weiter. Also die gehen ja unter völlig falschen Voraussetzungen, auch werden sie quasi motiviert für diesen Krieg. Aber eben, ich finde die individualistisch-hedonistische Perspektive, die finde ich nicht verallgemeinerbar. Da würde ich sagen, das führt ja zu einer Gesellschaft, die völlig entsolidarisiert ist, wo jeder sich nur noch fragt, wie ziehe ich den größten Gewinn und den kleinsten Verlust aus einer Situation. Aber eine klassisch-christlich, auch pazifistische Haltung ist ja nicht individualistisch, hedonistisch motiviert, sondern ist angetrieben von einem Friedensethos, das sie bei Jesus abliest und das durchaus auch die Bereitschaft beinhaltet, Opfer zu bringen. Also es ist ja gerade im Sinne einer pazifistischen Haltung ist natürlich die Kriegsdienstverweigerung ist ein Akt, der auch je nach Kontext, je nach Land, in dem man dies tut, mit großen Opfern verbunden ist. Das kann ja zum Gefängnis oder je nachdem sogar zur Erschießung führen. Deserteure werden in den meisten Kriegen ja sehr, sehr unglimpflich behandelt. Und in einer pazifistischen Haltung würde man ja sagen, das ist dann ein Preis, den man für einen Krieg, auch für einen gewaltlosen Widerstand eben zu leisten, bereit sein muss. Und dann geht es ja auch wieder um die Frage, wofür bin ich bereit zu sterben? Und die Antwort wäre
okay,
dann also nicht
für einen...
Okay,
das leuchtet mir sehr ein, oder? Ja? Dass man sagen kann, naja, also weder ein Pazifismus, wie du ihn, wenn ich dich recht verstehe, stark machen würde, noch eine, ich sage jetzt mal, ja, militärische Verteidigungsantwort kommen eigentlich mit diesem Individualismus aus und klar. Beide sind nicht rein individualistisch motiviert, oder?
Ja.
Und ich glaube, weißt du, Manu, wir können jetzt gerne dann auch über theologische Bezüge sprechen, biblische Bezüge aus der Kirchengeschichte. Wir haben gerade hier in der Schweiz auch aus der Reformationsgeschichte einiges, was man mitnehmen kann zu dem Thema.
Ja.
Ich glaube, was für mich einfach so als ganz fahler Geschmack zurückbleibt, ist so, dass genau das, was jetzt Regierungen von liberalen Rechtsstaaten vorgeworfen wird, eigentlich genau das ist, was die Diktatoren und Autokraten tun, die Angriffskriege führen. Also das, was Putin tut, ist genau das, dass es ihm scheißegal ist, wie es dieser Bevölkerung geht. Der will sich an der Macht halten und tut das erfolgreich, indem er solche Kriege führt. Ich glaube, zu einem Teil müsste man das auch über Netanyahu und seine Regierung sagen in Israel. Mhm. Und da fände ich eine solche Kritik total angebracht. Ich finde sie nur einfach echt verstörend und seltsam gegenüber einer demokratischen und liberalen und einem liberalen Rechtsstaat verpflichtet Regierung, wie wir sie in Deutschland haben, oder auch wenn ich jetzt denke an eine Regierung, wie wir sie in der Schweiz haben.
Ja, ja.
Das und ist das, was mich wirklich wütend macht.
Ja, ich verstehe das und ich will jetzt auch nicht noch eine weitere Runde drehen oder so, aber Ole Nymon hat natürlich eine sehr, sehr staatskritische Haltung, die sich sicher auch aus seiner neomarxistischen Grundhaltung speist. Und vielleicht schüttet er da das Kind manchmal auch mit dem Bade aus. Aber ich finde, er weist ja in seinem Buch und auch in seinen Interviews dann schon auch darauf hin, dass natürlich gerade ein Friedrich Merz sich in einer Art und Weise für Streichung von Bürgergeld und für die Verunglimpfung von Arbeitslosen als faul und so weiter, dass der sich in einer Art und Weise stark gemacht hat für steuerbegünstigte, elitäre, wirtschaftliche und politische Kreise und nicht sehr für diejenigen, die zu den Systemverlierern in Deutschland gehören. Und das führt bei ihm, glaube ich, zu einer starken Entfremdung auch vom Staat. Er denkt den Staat ja quasi als eine Institution, die den Bürgern eigentlich mit staatlichen Eigeninteressen gegenübersteht und nicht so sehr im Sinne von wir sind der Staat als Teil einer genau demokratischen
und
Verfasstheit.
Ich glaube hier, oder, treffen sich viele Christinnen und Christen mit Neomarxisten, mit Trump-Wählern, dass sie nicht verstanden haben, was ein Staat ist. Also wenn wir von der staatlichen Obrigkeit sprechen in einer Reformationszeit, dann ist das eben kein sehr partizipativ demokratisch zusammengesetzte Gruppe, ja, die gemeinsam Entscheidungen trifft. Wenn wir aber bei uns von einer Rechtsordnung sprechen, wenn wir vom Staat sprechen, dann können wir das nicht tun, ohne einzupreisen, dass wir das selbst sind.
Ja, ja.
Dass unsere Stimme da eben zählt. Dass wir die einbringen können. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was man im Hinterkopf behalten muss. Und was bei mir immer auch dazu führt, dass es mich gruselt, egal ob ich jetzt Trump zuhöre, der den Staat abschaffen will, oder ob ich Neomarxisten zuhöre oder wohlmeinenden Christen und Christinnen, die dazu was zu sagen meinen müssen.
Ja, ja.
Manu, vielleicht biegen wir jetzt mal noch ein, so auf ein kleines theologisches Panorama.
Ja.
Und so klassischerweise, oder, würde man sagen, ja, schauen wir doch mal in der Bibel, wie das mit dem Krieg ist. Und man kann zusammenfassend ziemlich einfach sagen, es ist sehr ambivalent. Ja. Also wir finden, ja, zum Teil wirklich Legitimationsmomente für Krieg. Zum Beispiel im 5. Mosebuch, wo es heißt, wenn du in den Krieg ziehst gegen deine Feinde und Pferde und Wagen siehst, ein Volk größer als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. Also die Idee, dass man gerade im Krieg, den man führt, nicht alleine ist, sondern von der Gottheit begleitet wird. Aber dann auch, wie bei Jesaja, dieses wunderschöne Bild, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen, kein Volk wird wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Also diese Friedensvision,
ja,
die da formuliert ist. Im Neuen Testament den radikalen Gewaltverzicht beim Matthäusevangelium ist er so formuliert, ich sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Aber dann auch im Römerbrief von Paulus die Idee, dass die Obrigkeit das Schwert nicht umsonst trägt. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also das Schwert, das weltliche Schwert als Instrument der staatlichen Ordnung, das von Gott selbst mindestens gebilligt wird.
Ja, ja, also es ist ambivalent. Du hast jetzt aber in diesem kurzen Durchgang ja auch schon deutlich gemacht, oder es ist deutlich geworden, dass schon in der jüdischen Überlieferung und im Ersten Testament so deutlich wird, dass das Ganze so eine Entwicklungsperspektive hat, dass zwar einerseits Eroberungs- oder Verteidigungskriege, je nachdem, im Namen des Herrn ausgefochten werden, die Landnahmeerzählungen sind teilweise auch wirklich erschreckende Beispiele dafür, wie man sich das vorgestellt hat oder wie das dann im Nachhinein auch konstruiert wurde als Siegeszug Israels über den dort ansässigen Stämmen und so weiter. Und gleichzeitig kommt diese prophetische Perspektive ins Spiel, diese Vision eines messianischen Friedensreiches, in dem eben Krieg nicht mehr geführt wird, in dem eben Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden und Menschen noch nicht einmal, das finde ich ein besonders schönes Detail in dieser Vision, noch nicht einmal mehr lernen, Krieg zu führen. Und das ist schon so in der Perspektive, und daran knüpft ja die Bergpredigt von Jesus und überhaupt die Verkündigung des Reiches Gottes durch Jesus von Nazareth, knüpft daran ja unmittelbar an und macht deutlich, dass das eigentlich die messianische Friedensperspektive ist, die Jesus und seine Nachfolger verpflichtet auch. Die Kirchengeschichte erzählt dann nochmal eine andere Story, weil da sich natürlich Kirche und Staat auf weiten Strecken in einer Art und Weise verbunden hat, dass die Kirche tatsächlich dann wieder kriegsführende Kraft geworden ist. Aber
ja, und vielleicht, Manu, oder muss man ja auch sagen, jetzt gerade in diesen ersten Jahrhunderten war das ja auch eine Ausgangslage, wo nicht so sehr die Frage war, kämpft jetzt ein christlicher Staat gegen einen anderen Staat, weil das gab's halt nicht.
Ja.
Sondern ja, die Ideen, die da formuliert werden, also auch die Idee des radikalen Gewaltverzichts, die war sehr, sehr wirkmächtig bei den Märtyrerinnen und Märtyrern, die es gab, die gesagt haben, ja, ich bin bereit, für meinen Glauben zu sterben, ich setze mich nicht zur Wehr, ich mache das mit einem Gewissen, also es wurde halt mindestens von denen, die das miterlebt haben, so empfunden, mit einer Art heroischen Gelassenheit nehme ich das hin und liefere mich dem aus, weil ich nicht auf dieses Reich hier, nicht auf dieses Leben vertraue, sondern auf das Reich Gottes, das kommt wird. Und da haben die tatsächlich sehr, sehr häufig auch, ja, Menschen verblüfft mit diesem radikalen Gewaltverzicht und dieser Hingabe auch, die sie gelebt haben. Ich glaube aber, dass man das nochmal unterscheiden muss von dem, was Paulus formuliert, wo er über die Obrigkeit spricht. Weil da spricht er ja nicht über eine christliche Gemeinde, die jetzt irgendwie ein Schwert erheben soll und irgendwas tun soll, sondern halt von der Weltordnung, die gegeben ist, die eine Umwelt des eigenen Glaubens darstellt, ohne dass die Gläubigen darauf einen direkten Einfluss nehmen können. Und das ändert sich ja dann, würde ich sagen, im 4. Jahrhundert. Und mit Augustinus haben wir ja da dann auch einen ersten wichtigen Denker, der über Krieg nachdenkt. Und der sagt, naja, also Krieg führen darf man eigentlich nur, um Frieden zu sichern.
Ja, ja.
Es ist der einzige legitime Grund, um Krieg zu führen. Und über diese Idee wurde lange nachgedacht. Thomas von Aquin hat dann drei Kriterien genannt. Also da sind wir jetzt schon im Mittelalter und hat gesagt, ja, es braucht tatsächlich diesen gerechten Grund, also die Sicherung des Friedens. Es braucht die rechte Absicht. Also nicht nur einen guten Grund, sondern ich muss es auch gut meinen. Mhm. Also das Intentionale. Und es braucht eine legitime Autorität, die das tun darf. Das ist übrigens völkerrechtlich wie zu einem Kern geworden, wenn man über Krieg spricht und was ein gerechter Krieg sein könnte. Man hat das dann in der Neuzeit noch ergänzt durch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit. Also die Kriegsmittel müssen verhältnismäßig eingesetzt werden. Es muss das letzte Mittel sein. Berühmte Ultima Ratio Kriterium. Und es muss eine Aussicht auf Erfolg haben.
Ja. Ja, aber ach, Stefan, jetzt sind wir natürlich ein bisschen in die christliche oder theologische Theorie auch eingebogen. Ich fremdle natürlich mit diesen Kriterien ganz stark, weil sich natürlich die Frage der Deutungshoheit stellt, weil sich die Frage stellt, wer entscheidet denn darüber, wie gerecht die Motive sind und so weiter, weil eigentlich es findet sich kein einziger Krieg, der von den kriegsführenden Parteien nicht als gerecht und als friedensmotiviert und weiß nicht was geführt worden ist oder kaum ein Krieg. Und im Rückblick kann man dann schon sagen, selbst in neuerer Zeit, manche militärische Interventionen der USA, Afghanistan, Irak und so weiter, sind im Rückblick dann doch höchst zweifelhaft und wurden aber immer gerechtfertigt unter Berufung auf einerseits, wie sagt man, vorauseilende Verteidigung im Blick auf vermeintliche Atomwaffenbesitzer, auf gerechte Befreiung des Volkes und so weiter. Also ja, also ich will damit jetzt
nicht... Ja, aber die Völkergemeinschaft hat das eigentlich nicht anerkannt, das muss man auch dazu sagen. Das war dann nicht so, dass die Völkergemeinschaft gesagt hat, ja, das ist tatsächlich ein guter Kriegsgrund, greift Afghanistan an.
Ja, und ich finde, also um das klarzustellen, ich finde natürlich die völkerrechtlichen auch Bestimmungen und Einigungen, finde ich, sind eine riesige Errungenschaft unserer Zeit. Ich würde das auch nicht in Abrede stellen wollen. Ich sage nur, es wäre ein bisschen naiv, wenn man jetzt die augustinischen oder die von Thomas von Aquin gesetzten Kriterien einfach unkritisch übernehmen würde, ohne einzupreisen, dass natürlich im Krieg so starke auch Eigeninteressen und auch Eigenperspektiven mit im Spiel sind, dass eigentlich Kriegsparteien immer überzeugt sind oder sich einzureden versuchen, dass diese Kriegsführung gerechtfertigt ist. Also
ja, oder ich kann das verstehen, es darf jetzt nur nicht dazu führen, dass wir sagen, nachts sind alle Katzen grau und alles ist so ein bisschen relativ und nicht ganz klar und ist nur eine Machtfrage. Also wir haben dieses Jahr auch das schreckliche Jubiläum von Srebrenica, eine furchtbare Tragödie, was da passiert ist. Um es ganz, ganz kurz zusammenzufassen, muslimische Minderheit, die dort lebt, gibt die Waffen ab, weil die UNO-Blauhelme kommen, um sie zu verteidigen. Aber die UNO-Blauhelme sind dann eigentlich nur Zuschauer dabei, wie wirklich ein schreckliches Verbrechen passiert, ein Völkermord, der dort verübt wird, und greifen nicht zu den Waffen, haben auch viel zu wenig Waffen, sind überhaupt nicht wehrhaft. Und das Ergebnis ist dann eigentlich, dass diejenigen, die die Waffen abgegeben haben, die sind, die abgeschlachtet werden. Und das finde ich schon, oder? Ist etwas, was man auch im Hinterkopf behalten muss. Und da finde ich es jetzt nicht so schwierig zu sagen, wäre das eine gerechte Absicht gewesen, diese Minderheit zu schützen? Wäre es verhältnismäßig gewesen, das durchzusetzen, auch militärisch etc.? Also das, glaube ich, ist eben nicht alles einfach nur relativ.
Ja, also hätte ich auch nicht sagen wollen, dass alles relativ ist, aber dass
ja, weißt du, ich meine nicht, dass du das sagst, aber das ist diese scheiß Argumentationslinie, die dann oft gefahren wird von so Leuten wie Daniele Ganser etc., oder? Dass du quasi wie sagst, ja, und was hat die USA dort gemacht und was haben sie dort gemacht? Ja. Und dann musst du ja auch sagen, ja, das ist ganz viel Mist und natürlich war das völkerrechtlich nicht okay. Wurde übrigens auch so festgestellt jeweils, oder? Es ist ja gar nicht die Frage, ob das völkerrechtlich okay war. Nein, war es nicht. Aber das darf nicht dazu führen, dass man dann sagt, es kann nie eine Intervention geben, die gerechtfertigt ist, die notwendig ist und die gut ist.
Ja, absolut. Aber eben, man muss das sagen dürfen und man muss es auch wirklich sagen, dass auch jetzt gerade im Blick auf die USA, und man muss ja nicht Daniele Ganser zitieren, deshalb man kann das, es gibt es auch in Intelligent von Noam Chomsky und anderen, die in bestaunenswerter Klarheit auch deutlich machen, wo die USA im Anliegen irgendwie der Weltpolizei und des moralischen Überlegenheitsgestus ganz schreckliche, wirklich auch schreckliche Kriegsverbrechen begangen hat und militärische Interventionen im Eigeninteresse, oft waren Ressourcenfragen und so mit im Spiel geführt hat, die man dann eben genauso auch mit diesem völkerrechtlichen Hintergedanken auch verurteilen muss. Also das, ja. Ohne dass man jetzt sagt, USA und keine Ahnung, iranische Regierung sind genau dasselbe oder so. Das braucht man deswegen ja nicht zu sagen. Ja.
Aber und es ist einfacher, das in den USA als Noam Chomsky zu kritisieren als im Iran, oder?
Ja, exakt. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
Finde ich immer ein ziemlich wichtiges Kriterium. Hey, aber vielleicht, wir sind so ein bisschen running out of time, aber ich glaube, wir müssen das trotzdem noch angehen, weil sonst wäre das schon ein großer blinder Fleck. Also gerade unsere Reformationsgeschichte hat dazu ja einiges gesagt. Also Luther, der in dieser Schrift, ob Kriegsleute auch in seligem Stand sein können, also quasi die Frage, kannst du Soldat sein und trotzdem in das Himmelreich eingehen, sich klar dazu bekannt hat, dass das geht. Natürlich sei Krieg nichts anderes als eine große Morderei und Sünde, aber, und jetzt ein ganz erstaunliches Argument, und doch will ihn Gott haben und heißt ihn, wie er alle andere Arbeit, Morderei und Sünde, die er den Obrigkeiten befiehlt haben und heißen will. Also die Idee ist quasi, das Kriegshandwerk, wenn man so will, wird auf die Stufe der Arbeit gesetzt. Überall ist Morderei und Sünde, also da ist praktisch keine Differenzierung mehr, weil das letztendlich alles von Gott verortet ist. Also ein ganz furchtbarer Gedanke, wo ich auch denke, dass wir da ganz, ganz selbstkritisch mit dem eigenen reformatorischen Erbe umgehen müssen.
Ah, und man hat ja, dann bin ich jetzt beruhigt, dass du das sagst, weil ich schon befürchtet habe, du würdest dich auf diese Linie begeben wollen, weil ich finde das auch wirklich hoch.
Ich will das auf keinen Fall verteidigen.
Hochproblematisch,
oder? Hochproblematisch. Und dann bei Zwingli haben wir ein wirklich ambivalentes Bild, oder? Zwingli war selbst Feldprediger, also eigentlich würde man heute sagen Armeeseelsorger, wenn man so will. Also der kannte wirklich auch die Schattenseite davon, hat sich sehr gegen die Reisläufer eingesetzt, also dieses Söldnerwesen, das in der Schweiz geherrscht hat, war da vielleicht ein Stück weit ein Klassenkämpfer wie du und hat gesagt, das kann nicht sein, dass da unsere Jugend ausverkauft wird, um fremde Kriege zu führen, das geht gar nicht.
Ja, die klassischen Bauernopfer, oder?
Genau, das Bauernopfer. Hat dann aber nach dem ersten Kappeler Krieg wirklich dafür geweibelt und geworben, dass nochmal Krieg geführt werden muss gegen die katholischen Kantone, mit dem Grund, dass in den katholischen Kantonen die Reformation nicht missionieren durfte. Und für Zwingli war dieses Recht zu missionieren, also nicht einfach, dass diese Kantone katholisch werden müssen, darum ging es ihm nicht, aber dieses Recht zu missionieren war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, dafür müssen wir in den Krieg ziehen, das lohnt sich. Mindestens für ihn hat es sich nicht gelohnt.
Ja, der ist da umgekommen.
Ist da umgekommen, man hat seine Leiche gevierteilt und geschändet und das hat einen ganz, ganz hohen Symbolwert dann gehabt für die reformierte Bewegung auch, die darin erkannt hat, dass diese Spannung nicht einfach aufgelöst werden kann und dass der andere Satz aus dem Evangelium, dass wer das Schwert ergreift, durch das Schwert umkommen will, mindestens auch immer mit zu bedenken ist. Auch Calvin war schon viel, viel zurückhaltender, was irgendeine Legitimation von Krieg ausgeht durch Gott und hat gesagt, ja, es ist als Ultima Ratio möglich, aber nur in der Ausübung der obrigkeitlichen Pflicht, die Schwachen zu schützen. Das war so sein.
Ja.
Und jetzt müssen wir, wenn wir bei der Reformation sind, vielleicht wirklich auf diesen wichtigen Ast einschwenken, der bei dir, glaube ich, immer mitschwingt, wenn du über das Thema Krieg und Gewaltverzicht nachdenkst. Und das sind die Täufer.
Ja.
Die Täufer haben gesagt, naja, die weltlichen Obrigkeiten, die haben nicht die Vollkommenheit Christi, an der sollen wir uns aber orientieren. Und darum soll kein Christ mit dem Schwert dienen oder Krieg führen. Mhm. Also die Kriegsdienstverweigerung, die bei den Täufern angelegt ist, die Täuferbewegung als ja wichtiges Grundmoment einer pazifistischen Tradition unserer Geschichte.
Ja, und natürlich lief das auch nicht ohne Fehlentwicklungen und so, aber ich finde das ein gutes Beispiel dafür, dass eine pazifistische Position ganz sicher nicht einfach eine drückebergerische, passive Position ist, so quasi die Weicheier, die sich nicht trauen, in den Krieg zu ziehen, die verstecken sich dann zu Hause im Keller, sondern die Täufer haben für ihre Glaubenshaltung, auch für ihr Friedensethos mit dem Leben bezahlt und sage jetzt mal absurderweise oder fatalerweise sogar auf dem Hintergrund einer christlichen, einer reformierten Gesellschaft oder eines Staates oder Ländereien, die reformiert waren und die den Täufern wirklich das Leben schwer gemacht und sie verfolgt haben. Und das ist also jetzt gerade auf dem Hintergrund einer so zur Reformationszeit christlich durchdrungenen Gesellschaft wird ja auch deutlich, wie absurd solche Kriege im Namen Gottes gegen andere Ländereien, Fürstentümer und so weiter im Namen letztlich desselben Gottes. Wie absurd das ist. Natürlich sind da auch immer politische und andere Motive mit verhandelt oder erkämpft worden. Aber wir haben das ja dann später zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der als Religionskrieg gestartet ist und wo man sagen muss, das ist vielleicht eine der einschneidendsten Zäsuren in der Neuzeit überhaupt, in der das Christentum für einen breiten Teil der Bevölkerung letztlich seine Glaubwürdigkeit ganz nachhaltig verspielt oder geschädigt hat. Einfach weil...
Oder also nicht weil man, mal 100 Jahre nach Luthers Schrift,
ja,
geht der 30-jährige Krieg los und zerstört Europa, zerstört wirklich ganz viele Familien, Bauern, die sich nicht ausgesucht haben, überrannt zu werden von irgendeiner Horde. Es ist wirklich ein immenser wirtschaftlicher und kultureller Schaden. Es sind menschliche Tragödien, die sich da abspielen. Und wahrscheinlich war dieser 30-jährige Krieg ideengeschichtlich sehr viel wirkmächtiger und relevanter als die Idee von Reformatoren zu der Frage, ob ein Krieg gerecht sein kann.
Ja, es ist eigentlich würde ich sagen, vermittelt zu einem enormen Aufklärungstreiber auch geworden, weil man gemerkt hat, eine Religion, ein Glaube, ein christlicher Glaube, der seine Anhänger dazu führt, sich gegenseitig so aufs Blut zu bekämpfen. Und im 30-jährigen Krieg, meiner Erinnerung nach, sind 30 oder sogar 40% der europäischen Bevölkerung ums Leben gekommen. Also das war ein Menschenopfer unvorstellbaren Ausmaßes. Und da muss ich schon sagen, da habe ich halt wirklich großen Respekt auch zu dieser pazifistischen Haltung der Täufer zur Reformationszeit und dieser Verweigerung. Und das, jetzt sind wir über Zeit, aber ich will das doch noch sagen. Ich finde, es ist für mich, sind es zwei verschiedene Fragen. Also Ole Niemann schreibt ja, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Das Kämpfen beinhaltet aber zugespitzt zwei verschiedene Bereitschaften, nämlich die Bereitschaft, für mein Land zu sterben, aber auch die Bereitschaft, für mein Land zu töten. Und für mich sind das zwei, ethisch sind das zwei, für mich zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt ganz sicher Menschen und vielleicht auch Werte, für die ich bereit wäre zu sterben. Aber es gibt für mich eigentlich nichts, was für das ich zumindest, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen vorsichtiger, es gibt nichts, für das ich bereit sein sollte zu töten. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Und bei den Täufern war die Bereitschaft, für den eigenen Glauben zu sterben, war ganz offensichtlich sehr ausgeprägt vorhanden, aber eben nicht die Bereitschaft, für den Glauben oder für einen Staat zu töten. Das war eine...
Ja. Ich lasse das mal so stehen. Ich habe natürlich immer ein bisschen die Skepsis, oder, dass es auch ein bisschen Gratismut ist, sich vorzustellen, dass man nicht töten würde, aber bereit wäre zu sterben. Ich weiß nicht, wie es in echt wäre. Ich finde das mindestens ein herausforderndes und spannendes Bild. Ich glaube, was man mitnehmen kann aus dieser Ideengeschichte, die wir skizziert haben, sind zwei große Learnings, die uns in der Gegenwart prägen in liberalen Ordnungen. Das eine ist die Religionsfreiheit, also die Freiheit, seine Religion selbst zu wählen und ausüben zu dürfen. Das ist wahrscheinlich wirklich ein Ergebnis der Schrecken des 30-jährigen Kriegs,
ja,
in der Nachbearbeitung. Aber auch die Freiheit davon, durch religiöse Riten und Gesetze und Vorschriften belästigt zu werden, die man nicht will. Und der zweite Punkt, und den finde ich aber ganz wichtig, jetzt gerade nochmal mit Blick auf die Täufer, ist, dass wir, und das kam natürlich nicht unmittelbar, das war wirklich in der Geschichte des 20. Jahrhunderts etwas, was errungen worden ist, die Idee, dass sich die Freiheit des Gewissens auch auf den Kriegsdienst ausüben muss. Also ja, das heißt, dass ich unter einem Gewissensvorbehalt auch auf die Rekrutenschule jetzt in der Schweiz konkret oder auf den Kriegsdienst in anderen Ländern verzichten kann und das darlegen darf. Mittlerweile ist es ja in der Schweiz so, dass der Tatbeweis genügt. Also wenn man sagt, ja, ich bin bereit, den Zivildienst zu leisten, der länger dauert etc., dann sagt man, ja, da wird wohl ein bewegtes Gewissen dahinter stehen. Das gilt schon. Aber ganz entscheidend ist die Idee, dass man sagt, nein, jemand kann sich auf sein Gewissen berufen und ja, muss das dann nicht tun.
Genau.
Einfach nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig, oder? Das scheint mir alles was ganz anderes zu sein als das, was wir jetzt bei Ole Nymon diskutiert haben, oder? Weil die Freiheit, etwas nicht tun zu müssen, die würde ich immer verteidigen. Aber zu sagen, es ist idiotisch, dass man es tut, es ist falsch. Das, glaube ich, bräuchte viel stärkere und andere Argumente, die nicht ja, rein subjektiver Art sein dürfen.
Okay, aber da können wir uns ja jetzt zum Schluss wahrscheinlich einigen. Ole Nymon hat zwar ernsthafte Zweifel daran, dass im Kriegsfalle an dieser Gewissensfreiheit wirklich festgehalten wird, beziehungsweise räumt dann ein, dass der Staat natürlich alle Freiheit hat, dann die Kriterien zur Gewissensprüfung entsprechend zu kontrollieren oder zu verschärfen. Aber ich stimme da mit dir überein und würde sagen, diese Gewissensfreiheit für eine Bevölkerung eines demokratischen Rechtsstaates zu sagen, ich kann aus diesen und diesen Gründen mich nicht am Krieg an der Front beteiligen oder an den direkten militärischen Handlungen. Diese Gewissensfreiheit zu wahren, finde ich, ist ein hohes Gut. Und wenn sie nicht gewahrt wird, dann wird eigentlich mindestens ein Stück weit wieder abgeschafft oder unterwandert, wofür man eigentlich zu kämpfen angetreten ist oder was man eigentlich verteidigen wollte. Also das wäre mir auch sehr wichtig, ja.
Schön. Dann kriege ich das Amen, oder,
Mann? Ja, genau.
Amen.
Ich glaube, es ist immer falsch für Blut, Boden, Nation und Vaterland zu kämpfen. Und das hat eine lange Lerngeschichte gebraucht, dass wir das kapiert haben. Aber genau für diese Lerngeschichte, sich einzusetzen auf ganz unterschiedlichen Wegen, halte ich für enorm wertvoll. Und es muss ja nicht immer Krieg sein. Es kann auch freie Presse und Demokratie sein. Jeder halt so, wie es die Möglichkeiten, in denen er lebt und unter denen er leben muss, gerade zulassen.
Ja, schön. Schön, Stefan. Anstrengendes Gespräch, aber...
Ja, das stimmt, das stimmt.
Meine Fresse.
Ja. 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 Aber wir mögen uns noch, oder? Manu, ja, erzähl noch kurz, was läuft die Woche noch bei dir? Hast du irgendwas vor am Wochenende? Oder?
Ja, genau. Also es ist unter Hochdruck Festivalvorbereitung. Ich treffe mich mit Olivia Röllin, um das Gespräch mit ihr vorzubereiten. Ich bin mit anderen Podcast-Gesprächspartnern auf den letzten Metern quasi vor der Umsetzung dann, vor dem Live-Gespräch und freue mich wahnsinnig, bin aber auch, das kann ich nicht verleugnen, ziemlich unter Druck.
Ja, hey, ich wünsche dir viel Gelassenheit und Energie und gute Ideen. Du bist ja ein sehr belastbarer Typ, aber ich hoffe, das wird nicht ausgereizt zu sehr.
Nee, ich freue mich sehr drauf, um dabei drauf zu gehen.
Super. Das ist gut, aber genau das ist manchmal auch gefährlich, Manu. Genau das kann manchmal sehr gefährlich sein. Ja, ich habe eine gute Woche vor mir. Wir haben dann am Montag die Tagung zu spirituellem Missbrauch in Zürich, worauf ich mich noch etwas vorbereiten werde. Dann habe ich Ratsunterlagen zu finalisieren und langweiligen Papierkram zu erledigen, aber dazwischen auch ein paar interessante Sitzungen. Und ich freue mich natürlich auf das RefLab Festival, wo wir uns sehen werden.
Ja.
Muss noch schauen, wie viel Zeit ich mir dafür dann wirklich freischaufeln kann, aber wir werden uns da sehen und ich freue mich drauf.
Sehr schön. Stefan, gute Woche und euch allen auch. Wir hören uns.
Ja, bleib friedlich und kämpf dafür, dass es so bleiben kann. Tschüss.
Tschüss.
Alles wird gut. Das RefLab Podcast Festival. Erlebe an zwei Tagen Live-Aufnahmen von Podcasts wie Unter Pfarrerstöchtern, Kaffeefreitag, Hossa Talk, die sogenannte Gegenwart und vielen anderen. Mit dabei sind auch Olivia Röllin, Niklaus Branschen, Thorsten Dietz und natürlich das RefLab. Am 6. und 7. September. Kauf jetzt dein Ticket auf reflabfestival.ch. Alles wird gut. RefLab.